Jan hat mich darauf hingewiesen, dass ihm das Bild der Festplatte doch besser gefällt als das Bild vom Misthaufen. Und ich habe gesagt, natürlich sind immer nur Bilder und wir versuchen, geistliche Wahrheiten durch Bilder zu veranschaulichen. Was ich mit dem Misthaufen natürlich nicht gemeint habe, dass du nur ein Misthaufen bist, sondern dass wir ohne Gottes Eingreifen eben nur Mist wären, aus dem nichts zu Gottes Verherrlichung erwachsen kann. Aber wenn der göttliche Same des Wortes Gottes eben dieses neue Lebensprogramm in uns hineingelegt wird und wir das natürlich auch annehmen, es geht ja auch um eine Entscheidung, dann fängt ein Prozess an, wo aus unserem Leben Frucht hervorgebracht werden kann. Also der Misthaufen, den mein Nachbar im Herbst ablädt und auf den im Frühjahr die Samen gesetzt werden, der verschwindet im Laufe des Sommers völlig und am Schluss im August, September, Oktober sind da nur noch leuchtende Kürbisse und vom Mist siehst du überhaupt nichts mehr. Das ist Gottes Ziel mit unserem Leben. Aber bitte, es ist nur ein Bild und wenn es dir nicht so gefällt, dann kannst du das gerne eben durch die Festplatte ersetzen oder durch ein besseres Bild noch. So, wir kommen jetzt zu einem auch noch einmal wunderschönen Abschnitt im Titusbrief. Und zwar habe ich es so überschrieben, 3 Lektionen in der Schule der Sanftmut. Oder man könnte auch sagen, Sanftmut, die vergessene Tugend. Wir werden auch in unserer Gesellschaft so darauf getrimmt, dass wir unsere Meinung, unsere Überzeugung leben und verteidigen und uns zu behaupten wissen, protestieren, reklamieren, demonstrieren, wenn wir nicht zufrieden sind. Und wir lernen hier im Titusbrief etwas ganz anderes. Lasst uns zuerst die 7 Verse lesen. Titus 3, 1 bis 7. Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, gehorsam zu sein, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Wir wollen diesen Text in 4 Punkte gliedern. Den ersten Punkt, das ist der Befehl, sei sanftmütig. Und dann erste Lektion auf diesem Lernprozess zur Sanftmut, denke daran, wovon du errettet wurdest. Zweiter Punkt, denk daran, wodurch du errettet wurdest. Und dann dritter Punkt, denk daran, wofür du errettet bist. Und ich hoffe, dass wir verstehen werden, dass wenn wir diese Lektionen durchgehen und immer wieder mal wiederholen, dass das uns zu einem sanftmütigen Wesen verhilft. Erinnern wir uns daran, die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für alle Menschen und unterweist uns. Wir sind also immer noch in diesem Unterweisungsprozess der Gnade. Und es sind nicht nur die wilden Tiere und faulen Bäuche von Kretern gewesen, die Sanftmut lernen mussten. Sanftmut ist eine Charaktereigenschaft, die wir von Natur aus nicht haben. Der Herr Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, lernt von mir. Wir müssen das von ihm lernen, weil wir das von Natur aus nicht kennen und nicht sind. Er ist ein vollkommenes Beispiel der Sanftmut und Demut gewesen. Ein Papstzitat. In einem Interview im Juni 2014 sagte Papst Franziskus Folgendes zum Thema Fundamentalismus im Islam und im Christentum. Er sagt, selbst wenn eine fundamentalistische Gruppe niemanden tötet und niemanden schlägt, ist sie gewalttätig. Die mentale Struktur des Fundamentalismus ist Gewalt im Namen Gottes. Gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen fundamentalistischen Moslems und fundamentalistischen Christen? Ich würde sagen, es gibt einen sehr großen Unterschied. Und zwar folgender, um es kurz auf den Punkt zu bringen. Der fundamentalistische Moslem, wenn er sich wirklich auf den Koran beruft, er tötet seinen ungläubigen Mitmenschen im Namen seines Glaubens. Er muss seine Feinde mit dem Schwert bekämpfen. Der fundamentalistische Christ, der sich auf das Fundament seines Glaubens, auf die Bibel und das Beispiel von Jesus Christus beruft, er liebt seinen ungläubigen Mitmenschen. Aber natürlich sagt er ihm das Wort des Evangeliums. Und ich finde schon, das ist ein Unterschied, ob ich jemanden umbringe oder ihm nur ein Wort sage. Aber Papst Franziskus scheint scheinbar da keinen Unterschied zu machen. Er sagt, Wortgewalt, Wortterror ist genauso schlimm wie Waffenterror. Und viele Journalisten werfen ja die bibelgläubigen Christen und die Moslems in den gleichen Topf und sagen, ob das buchstäblicher Terrorismus ist oder Wortterrorismus, es ist einfach nicht korrekt, eine absolute Wahrheit zu vertreten und darauf zu bestehen, dass es die einzig wahre Sicht ist, um errettet zu werden. Das nennen die heutigen Journalisten oder auch der Papst eben Wortterrorismus, Gewalt im Namen Gottes. Aber unser Text sagt uns, dass wir, obwohl wir an der Wahrheit natürlich festhalten, sanftmütig sein sollen, milde, nicht streitsüchtig, niemand zu lästern. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie sieht das aus? Wie sieht das aus, wenn ein Christ sanftmütig, mild und nicht streitsüchtig ist? Es geht nicht darum, dass wir einfach zu aller Ungerechtigkeit schweigen. Nein, wie ich es eingangs schon gesagt habe, wir sagen die Wahrheit, wir melden uns zu Wort und wir schweigen auch nicht vor Ungerechtigkeit. Aber ich glaube, worum es hier in diesem Text geht, ist, dass wenn wir angegriffen werden im Hinblick auf unsere persönliche Ehre, vielleicht auch im Hinblick auf gewisse Bürgerrechte, die wir haben, wenn unser Stolz angekratzt wird, dass wir dann nicht sofort zurückschlagen und auch nicht unbedingt auf unser Recht bestehen, sondern uns fragen, ist vielleicht jetzt Milde und Sanftmut angebracht, um meinen Mitmenschen zu gewinnen? Ein ganz banales Beispiel, was in unserer Gegend geschehen ist. Ein Herr X in Morsbach hatte ein Grundstück und sein Nachbar hatte das Grundstück gleich daneben und die beiden Grundstücke waren abgetrennt durch eine Hecke. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Gesetz, ich weiß nicht, ob das in Bayern das gleiche ist, dass eine Hecke, die zwei Grundstücke trennt, nicht höher als 2 Meter sein darf. Ich glaube, es sind 2 Meter. Jetzt war das aber eine Hanglage zwischen diesen beiden Grundstücken und je nachdem, wenn man mit dem Zollstock ging und die Hecke messen wollte, wenn man von oben kam und den Zollstock ansetzte, dann waren das 20 Zentimeter weniger, als wenn man auf der anderen Seite maß, weil natürlich die Hanglage der Zollstock dann ein bisschen tiefer angesetzt wurde. Und jetzt kam der untere Nachbar zum oberen Nachbar und sagte, du, ich habe die Hecke gemessen, die ist 2,20 Meter, sie darf aber nur 2 Meter sein. Sagte der obere, er kommt drauf an, wo du den Zollstock ansetzt, die ist 2 Meter, ich bin im Recht. Und dann hat der untere gesagt, also ich warne dich, wenn du diese Hecke nicht schneiden lässt, dann mache ich das, ich beauftrage einen Gärtner und schicke dir mit meinem Rechtsanwalt die Rechnung dafür. Wie hättest du reagiert als oberer Nachbar? Sagst du jetzt, also bitte, ich bin im Recht, die ist 2 Meter, so steht's im Gesetz. Oder was sagt ein Christ in diesem Fall? Ich glaube, nach unserem Text heute sollten wir sagen, Lieber Nachbar, wenn dir das so wichtig ist, dann bitte schneide sie einen ganzen Meter ab. Ich möchte auf keinen Fall Streit mit dir haben, denn ich möchte dich zu unserer nächsten Evangelisation einladen oder in meinen Hauskreis. Ich will ihn doch gewinnen, ich will doch seine ewige Seele gewinnen und nicht darauf bestehen, dass meine Hecke 20 Zentimeter höher oder niedriger ist. Und so erleben wir im täglichen Miteinander mit unseren Mitmenschen, eben auch ungläubigen Mitmenschen, immer wieder Situationen, wo wir gut beraten sind, wenn wir diesen Befehl, sei sanftmütig, sei milde, sei nicht streitsüchtig, praktizieren. Auch das betrachtet Gott als ein gutes Werk. An junge Menschen, an Schüler, ein guter Tipp: Steh zu deinem Glauben, verteidige ihn auch unter Umständen deinem Biologielehrer oder Religionslehrer gegenüber, aber sei sanftmütig. Wir hatten bei uns einen jungen Bruder, eifrig, feurig, der hat im Gymnasium, auch sehr intelligent der Junge, hat im Gymnasium eine Arbeit geschrieben und sein Biologielehrer war überzeugter Evolutionist und der Schüler hat dann den Titel gewählt: Evolution, größte Lüge aller Zeiten. Und das hört ein Lehrer natürlich nicht gern, wenn ein 14-jähriger Schüler ihn so belehren will. Und ich habe ihm dann gesagt: Du, Hut ab vor deinem Mut und deinem Bekenntniseifer, aber du bist ein Schüler und er ist der Lehrer. Du musst dich ihm unterordnen in den gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben. Das sagt auch unser Text. Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein. Und wir haben in unserem Staat einfach Autoritätsstrukturen und denen sollen wir uns unterordnen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir unseren Glauben nicht bekennen. Aber du kannst die Frage anders formulieren. Du kannst zum Beispiel deine Arbeit so formulieren: kritische Fragen an die Evolutionstheorie. Und dann in deiner Arbeit ein paar schöne Fragen stellen: Warum ist es noch nie gelungen, aus Energie und Materie eine lebendige Zelle herzustellen? Materie, die sich von selbst vermehrt. Warum hat das der Mensch nie geschafft, wenn doch das Weltall das per Zufall auf wunderbare Weise geschafft hat? Warum schafft es der intelligente Mensch nicht? Oder wo sind die Übergänge der Arten? Weil wir immer sagen, alles hat sich aus dem Wasser und aus Kleinstlebewesen entwickelt. Warum beobachtet man nicht bei Bakterien, die sich alle 20 Minuten vermehren, dass nach einer Million Vermehrungen da immer noch kein Vorstrauß geworden ist? Da gibt's gute kritische Fragen, die man vorsichtig stellen kann, ohne gleich den Lehrer fertig zu machen im Titel. Oder ihn als einen Lügner abzustempeln, als größten Lügner aller Zeiten. Also überlegt, wie ihr sanftmütig sein könnt und dennoch an der Wahrheit festhalten könnt. Ein letztes Beispiel, das wir selber erlebt haben: Wenn man Grundstücksbesitzer ist, also das Thema Garten und Nachbarschaft, das ist ein Thema, wo wir sehr gut üben können. Wir haben unsere liebe Nachbarin, von der ich schon erzählt habe, mit den 4000 Quadratmetern rund um unser Grundstück herum, also zur westlichen und südlichen Grenze, das gehört alles ihr. Und sie hatte an unserer Südwestgrenze, in unserer Südwestecke, gleich nebenan, eine Fichte stehen. Und als wir 2003 dahin zogen, da war die Fichte vielleicht 5 Meter und die wuchs jedes Jahr. Und wie schnell ein alleinstehender Baum wächst und dass der seine Äste in alle Richtungen sprießen lässt, das wissen die, die sich ein bisschen auskennen. Und die Fichte wurde immer größer und wir hatten in den letzten Jahren dann ab 5 Uhr nachmittags keine Sonne mehr auf dem Sitzplatz. Und im Oberbergischen, naja, da regnet es doch schon ziemlich häufig und man ist froh, wenn man mal ein bisschen Sonne hat. Und dann war nichts mehr mit Sonne. Und ich redete so mit Veronique und dachte: Was können wir machen, dass die Kerstin diese Fichte fällt? Das wird sie nie machen, weil sie hat so eine grüne Seele und alles, was in ihrem Garten wächst, das tut in der Seele weh, wenn sie das ausraufen oder abschneiden muss. Und wir haben ein gutes Verhältnis zu ihr und wir wollen sie ja gewinnen. Und wir haben gedacht, wenn wir sie bitten, diese Fichte zu fällen oder fällen zu lassen, das wird sie uns sehr übel nehmen. Und dann haben wir das einfach, also wir haben jetzt nicht tagelang dafür gebetet, sondern haben einfach gesagt: Herr, wir überlassen das dir und naja, vielleicht passiert ja irgendwas. Und tatsächlich kam ein Sturm und im Januar Und die Fichte, obwohl der Sturm vom Westen kam und sie stand an der südwestlichen, am südwestlichen Zipfel unseres Grundstückes, obwohl der Sturm vom Westen kam, ist tatsächlich in einem Sturm in der Nacht im Januar, ist sie so gefallen, dass sie genau parallel zum Zaun gefallen ist, also durch einen Windstoß von Süden, was eigentlich gar nicht zum Sturm passte, und so, dass überhaupt nichts beschädigt worden ist. Weder der Zaun noch das Gewächshaus, was gleich neben dem Zaun steht. Es ist nichts passiert und wir hatten das noch nicht mal bemerkt, aber sie kam ganz aufgelöst an unsere Haustür und sagte, Marc, die Fichte, und ich, was ist los? Und sie sagte, die Fichte ist umgefallen durch den Sturm. Und ich habe gesagt, ach, das ist ja furchtbar. Und ich bin raus, ich habe alles angeguckt und ich habe nur gedacht, es ist nichts kaputt, alles wunderbar. Und ich bin zu ihr gegangen und habe gesagt, du, es ist kein Problem, es ist nichts kaputt gegangen, ich habe eine Motorsäge, ich kann sie dir zerlegen. Und sie war total dankbar, dass ich die Fichte entsorgt habe und ich bin noch kostenlos an einen Raummeter Holz gekommen. Und nicht nur, dass wir sie nicht betrübt haben oder die Stimmung nicht getrübt haben, dadurch, dass wir sie aufgefordert hätten, diesen Baum zu fällen, da hätte es sicher auch noch ein Gesetz gegeben, sondern sie war sogar dankbar, dass wir die Fichte weggeräumt haben und sie nichts damit zu tun hatte. Das war uns irgendwie so eine Lektion, dass wir warten sollen auf das Handeln und das Eingreifen Gottes. Sprüche 25, Vers 15, beschreibt das sehr schön mit einem Bild und sagt 25, 15, ein Richter wird überredet durch Langmut und eine milde Zunge zerbricht Knochen. Also der Richter ist Gott in diesem Fall und unsere Langmut hat er belohnt. Er wurde überredet und eine milde Zunge zerbricht Knochen. Wir haben uns zurückgehalten und wir haben, also zerbrich Knochen, wenn du deinen Feind wirklich überwältigen willst und ihm die Knochen brichst, dann ist er am Boden. Aber wir sollen das eben nicht mit Fäusten und mit Gewalt erreichen, sondern mit einer milden Zunge unseren Feind überwinden. Und Vers 21, Sprüche 25, 21, wenn dein Hasser hungert, gib ihm Brot zu essen und wenn er durstig ist, gib ihm Wasser zu trinken, denn glühende Kohlen wirst du auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir vergelten. Also lasst uns auf den Herrn warten, wenn er eingreift, dann wird unser Feind überwunden, eben im Evangelium, in der Evangeliumssprache wird gewonnen, wie wenn er die Knochen gebrochen bekommt oder glühende Kohlen auf sein Haupt bekommt. Also dann ist sein Feind erledigt. Aber wir wollen Seelen gewinnen und sie nicht fertig machen. Wie lernen wir diese Sanftmut? Punkt 1. Also Befehl, sei sanftmütig, haben wir jetzt gesehen. Und jetzt Lektion Nummer 1. Denk daran, wovon du errettet wurdest. Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Denk immer daran, wovon du errettet worden bist. Einige von euch sind sicher in christlichen Familien aufgewachsen und haben schon sehr früh eine bewahrende und gute Elternhand genossen und wenn ihr diese Ausdrücke lest, sagt ihr vielleicht, ja, aber so war ich nicht. Also ganz so krass war es nicht. Aber denk daran, wenn du als Tigerkätzchen schon gerettet wurdest und nicht erst, nachdem du ein ausgewachsener Tiger geworden warst, der viel Blut geleckt und viele Opfer gerissen hatte, dann dank dem Herrn einfach dafür. Das ist ein Ziel seiner gnädigen Vorsehung und Bewahrung, wenn er Kinder in christlichen Familien aufwachsen lässt, dass sie eben schon sehr früh von Sünde überführt werden, bevor sie in ihrem Leben diese Sünden krass ausgelebt haben und sich selber und anderen viel Leid zugefügt haben. Aber im Ansatz eben von unserer natürlichen moralischen Genetik her sind wir alle dazu fähig. Und danke dem Herrn, wenn er dich früh auf dem Pfad des Verderbens schon abgefangen hat. Mir wurde das einmal so zutiefst bewusst. Manche denken ja, wenn man ein paar Jahre in der Sünde gelebt hat, dann hat man sie genossen und hat doch auch wertvolle Erfahrungen gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist völliger Blödsinn. jede Sekunde, jede Stunde, jedes Jahr, das man ohne den Herrn lebt, ist im gewissen Sinne ein verlorenes Jahr, weil man in diesem Jahr nicht anderen Menschen irgendwie weiterhelfen konnte und sich selber eben auch viel Schaden zugefügt hat. Und ich habe mich mit 21 bekehrt und ich musste immer wieder daran denken, wenn ich mich doch mit 5 oder 6 oder 7 Jahren bekehrt hätte, wie vielen Mitschülern, wie vielen Mitmenschen als Teenager hätte ich ein guter Wegweiser sein können. Und ich bin nur mitgelaufen, habe mit den Wölfen geheult, viel Blödsinn gemacht. Also je früher du dich bekehrst, je früher sich unsere Kinder bekehren, umso besser, dann kann dieses sündige Potenzial kann dann nicht so zur Reife auswachsen, wie wenn es eben Jahre oder Jahrzehnte lang kultiviert wird. Davon sind wir rettet worden und das soll uns demütig machen, denn fehlende Sanftmut hat ja immer etwas mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Ich bestehe auf mein Recht. Ich will meine Hecke auf dem Niveau haben. Und wir werden durch das Vorbild des Herrn Jesus und eben diese Lektion werden wir demütig gemacht, indem wir verstehen, oder sanftmütig, indem wir verstehen, wir wären von Natur aus eigentlich nur gerichtsreif. Und wenn Gott uns erlaubt, anders zu leben, eben durch die Botschaft des Evangeliums, die wir verstehen und annehmen durften, dann ist das reine Gnade. Und wir sollen nicht meinen, dass es irgendwie aus unserem Verdienst kommt. Kurze Einschiebung. Diese ganzen Elemente des Befehls in den Versen 1 und 2 sind 7 Befehle, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Und dann der Kontrast wieder, Titusbrief, Kontrast. Denn einst waren auch wir, und jetzt werden auch 7 Elemente eingeblendet, die eben zeigen, wie wir von Natur aus sind und wie es in unserem Verhalten deutlich werden soll, dass wir eben nicht mehr bauchgesteuert und von der Sünde gesteuert sind, nicht mehr unverständig, ungehorsam, irregehend, Lüsten dienend, leben in Bosheit und Neid, hassenswürdig und hassend. Also hier wird nochmal deutlich, das Leben soll anders aussehen. Lektion 2, denk daran, wodurch du errettet wurdest. Zum einen, also Lektion 1, wir sind froh, dass wir aus dem Weg des Verderbens herausgerissen worden sind. Aber jetzt macht es uns noch sanftmütiger, wenn wir verstehen, dass wir von Gott so sehr geliebt wurden. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Bilde dir nichts ein auf dein jetziges, moralisches, hochstehendes Leben, weil du Christ geworden bist und weil du jetzt nicht mehr so bist wie früher, denn es ist alles Gottes Barmherzigkeit, nicht aus uns heraus. Es gab nichts in uns, was Gott motiviert hätte zu sagen, also hier den Franz, diesen tollen Kerl, der hat so viel Gutes getan, jetzt errette ich ihn. Jetzt will ich ihn haben als mein Kind. Nichts hat Gott motiviert, was in uns gewesen wäre, dass er sagen konnte, hier, das ist ein korrekter, aufrichtiger Bürger, der hat die Rettung verdient, sondern wir sollen uns einfach sagen, es ist alles aus Gottes Barmherzigkeit gekommen. Und das macht uns klein, das macht uns demütig und das macht uns auch unseren noch nicht erretteten Menschen gegenüber, unseren nicht erretteten Mitmenschen gegenüber sanftmütig, indem wir einfach ihre Errettung wünschen und bereit sind, ihnen viel zu vergeben und auch etwas zu erdulden von ihnen. Das Bild, was hier dann gebraucht wird, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, das erinnert an Reinigung von etwas Schmutzigem, etwas Unreinen. In den letzten Versen von Kapitel 2 haben wir den Sklavenmarkt gesehen. Er hat uns losgekauft aus der Sklaverei des früheren Besitzers. Hier ist das Bild, er hat uns reingewaschen, er hat uns sauber gemacht. Und das hat er getan durch Barmherzigkeit. Es ist das Bild eines schmutzigen, unwürdigen, unreinen, der jetzt gewaschen wird durch die Wiedergeburt und durch Erneuerung. Das Werk des Heiligen Geistes in uns. Hier ist nicht dieser juristische Aspekt wie beim Loskauf durch den stellvertretenden Opfertod Jesu, sondern hier ist der Aspekt dessen, was der Herr dann in uns in der Wiedergeburt gewirkt hat. Wir sind eine neue Kreatur geworden durch die Wiedergeburt, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das müssen wir annehmen als eine Tatsache. Das machen wir nicht, das macht Gott. Aber es geht darum, dass wir das dann auch im Glauben ergreifen und sagen, ja, danke, dass du das getan hast. Ich nehme es demütig und dankbar an, dass du das getan hast und dass du diesen Heiligen Geist jetzt über mich ausgegossen hast. Das ist jetzt ein anderes Thema. Wie kommt jetzt der Heilige Geist zum Tragen in uns? Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber es soll uns allen deutlich sein, es ist aus Gnaden, aus Barmherzigkeit geschehen, ohne unseren Verdienst. Es ist nur ein Geschenk Gottes, wodurch wir errettet worden sind. Und dann Punkt 3. Denk daran, wofür du errettet bist. Deine Rettung hat ein Ziel. Und hier wird jetzt nicht das zeitliche Ziel erwähnt, das Leben in guten Werken, das haben wir schon gesehen, sondern hier zeigt er uns das ewige Ziel, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Was ist unser Erbe? Siehst du dein Erbe? Mein Vater ist im Jahr 2005 gestorben an Prostatakrebs. Wir waren 5 Kinder, die erbberechtigt waren. Und wir wussten, unser Vater, er war jetzt nicht steinreich, aber er war wohlhabend. Schweizer, guten Mittelstand. Und wir wussten alle, wir werden erben. Aber keiner von den 5 Kindern wusste, wie viel. Und keiner von uns wäre so dreist gewesen und hätte gesagt, hey, Papa, was springt da eigentlich raus, wenn du mal stirbst? Das ist dreist, oder? Das macht man einfach nicht. Ich meine, wenn es einem sagen will, okay, aber hat einfach gesagt, das Testament ist bereit, aber das wird erst geöffnet, wenn ich sterbe. Und in einem gewissen Sinn geht es uns allen so mit unserem himmlischen Erben. Der Herr sagt uns natürlich, dass wir erben werden, aber was das wirklich bedeutet, das können wir noch nicht ermessen. Und am Tag, als dann Post vom Notar kam und meine Frau und ich die Post geöffnet haben, da haben wir gesehen, es reicht um das Haus, was wir 2003 bezogen hatten, zu einem großen Teil zu bezahlen. Das ist nur ein schwaches Bild auf das ewige Erbe. Da Jesus sagt, ich gehe voraus, um euch Wohnungen zu bereiten im Vaterhaus. Gewaltige Verheißung. Aber was heißt das, dass wir eines Tages im Vaterhaus wohnen werden? Und wir haben nur eine vage Vorstellung davon. Und der Tag wird kommen, wo wir total überwältigt sein werden. Also der Tod meines Vaters hat dazu geführt, dass wir in einem Haus wohnen können, das uns hier auf der Erde alle Möglichkeiten offen lässt. Auch euch aufzunehmen, wenn ihr uns mal besucht. Nicht alle auf einmal bitte, aber wir haben doch, dadurch, dass die Kinder alle ausgeflogen sind, viele leere Zimmer. Würde uns freuen, wenn ihr uns mal besuchen würdet. Könnt mal den Jens und die Vlasta und den Simon und die Sarah oder andere fragen. Es ist wirklich schön bei uns. Fast so schön wie in Bayern. Wir haben Platz, wir freuen uns, besucht uns. Wir haben ein Haus, in dem wir wohnen dürfen, hier auf der Erde. Das ewige Vaterhaus ist unbeschreiblich, unfassbar herrlich. Das ist die ewige Zukunft. Und wenn wir dieses Erbe vor Augen haben, dann kann es uns doch auf der Erde egal sein, wenn uns schon mal das ein oder andere vorenthalten wird. Stellen wir uns noch mal die Geschichte von den beiden Grundstücksbesitzern mit der Hecke vor. Was ich jetzt erzähle, ist fiktiv. Das, was ich bisher über sie erzählt habe, das ist wahr. Ich weiß nicht, ob es zum Prozess zwischen den beiden gekommen ist. Aber stellt euch einmal vor, der obere Grundstücksbesitzer, der bekommt einen Brief, auch vom Notar. Ein entfernter Onkel aus Amerika ist gestorben und er hat dem Neffen in Deutschland, dem armen Neffen, der nur ein Haus besaß, hat er 5 Millionen Euro vermacht von einem gigantischen Vermögen. Der obere Hausbesitzer öffnet den Brief, er liest das und er geht zu seinem anderen Nachbarn und sagt, du weißt du was, die Rechnung vom Notar, die du mir gestern geschickt hast, die bezahle ich. Und du kannst mit deinem Grundstück und meiner Hecke machen, was du willst. Ich werde jetzt nämlich umziehen und ganz woanders mir ein viel schöneres Haus bauen. Es wäre doch schade gewesen, wenn er die Rechnung vom Gärtner und vom Notar, die der untere Nachbar ihm am Tag zuvor geschickt hat, wenn ihn das so genervt hätte, dass er an einem Herzinfarkt gestorben wäre. Dann hätte er das Erbe seines Onkels nicht mehr antreten können. Und so wollen auch wir uns hüten, dass wir, wenn uns das auch schon an die Substanz gehen kann, wenn uns Weltmenschen nerven oder wenn sie uns etwas vorenthalten wollen, wenn unser Recht angegriffen wird, wenn irgendetwas geschieht, wo wir denken, dass wir ungerecht behandelt werden, nicht gleich ausflippen und denken, dem zeige ich's. Ich nehme mir einen Rechtsanwalt, sondern einfach erstmal ruhig werden. Wir haben eine Schwester in der Gemeinde, die hat bei einem Arbeitgeber gearbeitet. Und ja, sie war oft krank und konnte dann oft nicht antreten zum Dienst. Und irgendwann hat der Arbeitgeber ihr gekündigt. Es standen auch noch ein paar Stunden aus, die er noch nachzahlen musste, hat das nicht getan. Und dann hat sie sich einen Anwalt genommen und ist gegen ihn vorgegangen. Aber das Problem war, sie hatte bei diesem Arbeitgeber, sie war in einem Altenheim, sie ist nicht Altenpflegerin, aber sie konnte als Betreuerin da arbeiten und sie hatte alle Freiheit, den Patienten dort, die auch im Kopf soweit noch fit waren, das Evangelium zu sagen, konnte auch Bibelstunden machen. Der Arbeitgeber hatte ihr da alle Freiheit eingeräumt. Und wir fanden das schade, dass sie einen Rechtsanwalt genommen hat, um diese Kündigung anzufechten und das Geld einzufordern, obwohl wir schon glauben, dass sie ungerecht behandelt worden ist. Aber ich glaube, dass der Herr mehr hat, um ihr zu geben, vor allen Dingen unter dem Vorzeichen, dass sie dort das Evangelium verkündigt hat und als solche bekannt war. Das ist unsere Angestellte hier, unsere fromme Angestellte, die allen das Evangelium weitersagen will. Ich fand das schade. Du hast natürlich in unserem Staat viele Rechte, wo du dein Recht auch einfordern kannst. Und das muss letzten Endes jeder entscheiden. Aber handle nicht zu schnell in solchen Situationen. Frage dich, was verherrlicht den Herrn? Was macht ihn groß? Und der Herr prüft uns oft, indem er uns erst einmal verzichten lässt. Und schaut, ob wir wirklich unser himmlisches Erbe, was wir am Sonntagmorgen so freimütig bekennen und dem Herrn dafür danken, ob das auch praktisch irgendwann mal eine Auswirkung hat auf unser Verhalten. Also denk darüber nach, wo du deine Sanftmut noch stärker ausleben kannst, weil du verstanden hast, wovon du errettet bist, wodurch du errettet bist und wofür du errettet bist. Weil du diesen ganzen Reichtum der Gnade und der Liebe Gottes empfangen hast und dich das so voll macht, dass du sagst, ich habe genug. Und wenn ihr mir etwas vorenthalten wollt, dann wünsche ich euch nur, dass ihr auch das ewige Leben findet, das ich habe. Das ist das Geheimnis der Kraft der Gnade in uns. Und der Herr Jesus möge uns alle frei machen von allem Streben nach Rechthaberei, nach Stolz, nach Hochmut, nach Bestehen auf unserem Stolz und unserem Ansehen und dass wir ihn nachahmen, indem wir ihm nachfolgen, er, der sanftmütig und demütig war in allem und dadurch unseren Gott und Vater ehren. Nochmal drei Wörtchen, die du auswendig lernen kannst. Wovon, wodurch, wozu. bin ich errettet worden. Und wenn du es dann genauer wissen willst, lies nach in Titus 3, 1-7.